Ja, einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. Ich habe immer noch so einen kleinen Frosch im Hals, aber es geht vorwärts. Ja, wir sind am Ende des Jahres angekommen. Also, wenn ich das jetzt hier so sage, ne, Otti hat es ja auch schon in den Einleitungsworten schon so gesagt, ne, hält sich das Stirnrunzeln von euch in Grenzen. Wenn ihr das heute Nachmittag, wenn ihr irgendwo unterwegs seid mit Menschen, die vielleicht wenigstens keinen kirchlichen Bezug haben, die fragen sich, Ende des Jahres, ist doch noch nicht Silvester, was ist, kommt doch noch Advent, die wichtigste Zeit und Weihnachten. Und natürlich, wir als kirchlich gebildete, interessierte Menschen wissen sofort, natürlich, dass das Ende des Jahres, Silvester, kommt noch, aber Otti hat es ja auch schon gesagt, es gibt ja noch das Kirchenjahr. Und wir als freikirchliche Christen, na, wir leben vielleicht nicht so stark in dem Kirchenjahr, aber hin und wieder schwappt das mal zu uns rüber. Und an so einem Tag wie heute, finde ich, schwappt das ganz schön. Und zeigt uns, in welcher Situation wir leben. Totensonntag oder Ewigkeitssonntag? Wenn ich draußen irgendwo unterwegs bin, mit Menschen zusammen, die jetzt nicht so kirchlich geprägt sind, da kommt natürlich nur Totensonntag. Und dann ist das schon mal ein ganz schönes Kontrastprogramm, wenn man Ewigkeitssonntag sagt. Oh, was ist denn das für ein frommer Ausdruck? Ach, das echt, heißt der Tag auch noch so? Also das ist vielen so gar nicht klar. Und in dieser, ich sag mal, leicht auszuhaltenden Spannung leben wir ja auch. Totensonntag, Ewigkeitssonntag. Das weltliche Ende, Silvester, mit vielen Böllern, noch, ist ja auch geplant, dass das sich verändert, und jede Menge Alkohol auf der einen Seite und das Ende eines Kirchenjahres. Ewigkeitssonntag, Totensonntag. Und es sind auf der anderen Seite, und es sind nicht nur diese zwei unterschiedlichen Bezeichnungen, sondern es ist eigentlich so das, was so dahinter steckt, hinter der Bezeichnung, die Weltanschauung, die quasi sich verdichtet in diesen kleinen, harmlos scheinenden Begriffen, die ich gern ein bisschen mit euch heute Morgen betrachten möchte. Der Tag hat zwei Namen, dieser Sonntag, und eigentlich damit auch zwei Blickrichtungen. Totensonntag, wenn wir an diesem Tag an Tote denken, die im letzten Kirchenjahr gestorben sind, dann ist der Blick im Normalfall nach unten. Gräber sind in der Erde oder mittlerweile auch im Wald, an Bäumen, auf dem Wasser, im Meer. Die Beerdigungen sind vielfältig. Trotzdem ist der Blick irgendwie mehr nach unten gerichtet. Da, wo der Tote liegt, wo wir ihn begraben haben, wo wir Abschied genommen haben. Und natürlich auf der anderen Seite, zweitens, Ewigkeit. Gleich nach der Predigt haben wir ein Lied mit dem Titel Ewigkeit. Bei Ewigkeit, wenn ich diesen Begriff höre, da muss ich meinen Kopf fast halten, der geht fast von allein nach oben. Ewigkeit, das verbinde ich mit Himmel, nach oben blicken, da wo ich Gott wähne. Ein ganz anderer Blick, der sich da aufbauen kann. Dieser Sonntag heute, erstens Totensonntag. Natürlich, und er hat seine Berechtigung. Meine persönlich größte Geschichte ist mit diesem Totensonntag, an dem Tag, an dem die Verstorbenen bekannt gegeben werden. Der Vermieter von dem Haus, in dem wir leben, der hatte seine Mutter als Grund damals genannt, um uns eine Eigenbedarfskündigung auszusprechen. Und dann haben wir gehört von einer Nachbarin, die in der katholischen Kirche war, an einem Ewigkeitssonntag, Totensonntag, wurden die Namen genannt, derer, die verstorben sind. Und da war auch die Mutter von dem Vermieter dabei. Dann hat mir das die Nachbarin gesagt. Und diese kleine, winzige Nachricht hatte zur Folge, dass der Grund weggefallen war für den Vermieter und die Eigenbedarfskündigung dann keine rechtlichen Grundlagen mehr hatte. Totensonntag, ein Tag, an dem wir uns an unsere lieben Verstorbenen erinnern. Ich habe mich zu Hause gefragt, ob bei uns jemand im letzten Jahr gestorben ist, den wir geliebt haben, den wir gemocht haben, zu dem wir vielleicht auch ein bisschen eine innigere Beziehung hatten. Also wir hören sicherlich immer von Menschen, die sterben. Na, gestern ist mir nochmal so ein, haben wir gestern über jemanden geredet aus Mülheim, ein Christ aus einer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde, aber den habe ich jetzt 2-3 Mal im Leben gesehen. Das hat mich jetzt nicht so betroffen gemacht. Sind bei euch im letzten Kirchenjahr liebe Menschen gestorben? Doch, ja. Und deswegen birgt für viele dieser Tag, der sich so mit Tod beschäftigt, mit der Endlichkeit, natürlich die Gefahr, dass wir daran erinnert werden, dass Wunden, die sonst im Alltag schön zugedeckt sind, mit denen wir ganz gut leben, vielleicht dann nochmal aufgerissen werden an so einem Tag, wo unser Blick auf das Fehlen dieses Menschen gerichtet wird. Der Blick trotzdem nach unten. Und vielleicht ist es trotzdem so, Gott sei Dank, musste nicht jeder von uns Abschied nehmen von einem geliebten Menschen. Aber wenn uns das fehlt, dann ist es ja so leicht, den Blick ein bisschen zu weiten, den Kopf ein wenig zu heben und aus dem eigenen Umfeld heraus auf andere Menschen, die wir vielleicht nicht kennen, die wir sicherlich nicht kennen, von denen wir aber immer wieder hören. Ich habe in dieser Zeit, wo ich jetzt krank war zu Hause, viel Zeit gehabt, auch zum Lesen, und habe nochmal, ja, auch so einige Geschichten aus manchen afrikanischen Ländern gehört. Eine war aus Nigeria. Ein Dorf, Menschen leben friedlich zusammen, auch Christen und Muslime, gemäßigt leben sie zusammen. Und dann bilden sich in diesem Land vor ein paar Jahren extremistische Strömungen. Boko Haram ist so eine Gruppierung, auch der IS, der Islamische Staat, den gibt es immer noch. Und diese extremistischen Strömungen, die gehen auf ihre muslimischen Glaubensbrüder zu und versuchen, die dafür zu gewinnen, für so einen gewaltsamen Touch ihres Glaubens. Und in dieser Geschichte aus Nigeria war es so, dass die anderen muslimischen Dorfbewohner sich das angehört haben und gedacht haben, naja, das wird wieder vorbeigehen, das gibt sich. Aber spätestens als sie dann die Waffen gesehen hatten, die ihnen dann ausgehändigt werden sollten, und es ihnen klar wurde, das gibt sich nicht, hier steht Tod an und wir sollen töten, wir sollen morden. Und spätestens dann, als sie gesehen haben, dass die Ersten, die diese Waffen verweigert hatten, sofort auf der Stelle getötet wurden, war es ihnen klar, das ist kein freundliches Angebot. Das ist eine Situation, entweder machst du da mit oder du stirbst sofort auf der Stelle. Und so ist es tatsächlich, war ein Beispiel von einem Dorf, wo die Menschen damit rechnen mussten, und an einem Abend war es auch so weit, dass das Dorf überfallen wurde. Männer sofort, wenn sie gefunden wurden, erschossen wurden, Frauen vergewaltigt oder wenigstens mitgenommen. Das fällt natürlich schwer, das scheint weit weg zu sein, die Betroffenheit hält sich in Grenzen, und trotzdem weil es nicht nur in Nigeria so ist, sondern in vielen afrikanischen Ländern, die in der letzten Zeit relativ friedlich miteinander, auch mit unterschiedlichen Religionen gelebt haben, wo es jetzt in der letzten Zeit vermehrt zu solchen Angriffen gekommen ist und die Menschen flüchten müssen. Weil die das Dorf auch niederreißen. Ist ja nicht so, dass die kurz in die Berge gehen und wieder zurückkommen und weitermachen an der Stelle. Da gibt es nichts mehr, da gibt es kein Dorf mehr. Abgerissen, niedergebrannt. Ein kleiner Blick weiter weg von uns und schon sind wir konfrontiert mit Tod. Und jeder von uns weiß, wie leicht oder wie schwer es ihm fällt, sich darauf einzulassen, sich auch gefühlsmäßig damit auseinanderzusetzen. Und wenn wir es ein bisschen runterbrechen, nicht gleich an Tod denken, sondern an die Vorstufen, ich glaube, dann sind wir alle betroffen. Krank sein, alleine sein, vielleicht sogar einsam, verlassen, mit Sorgen überfrachtet. Viele dieser Vorstufen, die auf dem Weg dahin und mit unserem Leben etwas machen, mit uns etwas machen, uns nicht unbedingt Freude schenken. Und natürlich, es gibt noch Corona, es gibt noch so vieles anderes in unserem Leben, was uns passiert, mit dem wir nicht glücklich sind, was so in diese Richtung Tod geht, wo unser Blick ja, geneigt ist, nach unten zu schauen. Wo wir uns oft fragen, warum, weshalb, wieso. Es gibt so vieles, was wir nicht verstehen, auch in dieser Zeit, auch in diesem Jahr, in unserem Leben, was im Zusammenhang mit Tod und Sterben liegt. Aktuell ist es ja so, dass in einigen Ländern eine Übersterblichkeit festgestellt wird und die sich damit beschäftigen, nicht wissen, die Wissenschaftler, wieso, weshalb. Was können wir tun, wenn der Blick nach unten geht mit solchen und anderen Nachrichten, ob sie uns jetzt so persönlich betreffen oder ob sie vielleicht weiter weg sind? Was können wir tun? Auf Gott schauen und auf das, was er hat für uns aufschreiben lassen. Das gibt es ja, die Bibel. Und es gibt einen Text, den ich uns an der Stelle lesen möchte. Und ich glaube, dieser Text hat die Möglichkeit, unseren Blick von nach unten nach oben zu bringen. Es ist ein Text, der ist unterschätzt. Manche könnten ihn als Beerdigungstext vielleicht verwenden oder bezeichnen. Er wird immer gern auf Beerdigungen am Grab verwendet. Wenn das Schäufelchen mit Erde dann von demjenigen auf das Grab geworfen wird. Aber er fällt nicht so auf, ich habe die gute Nachricht gewählt, dann kann er uns vielleicht nochmal in einem ein bisschen anderen Licht erscheinen. Aus 1. Korinther, also der erste Brief, den Paulus an die Korinther geschrieben hat, im 15. Kapitel. Einmal die Verse 35 bis 38 und dann nochmal, mach eine kleine Pause und dann 42 bis 44. Und überschrieben, wir wissen, diese Überschriften sind später eingefügt, überschrieben ist das Ganze, nicht erschrecken, wie sollen wir uns die Auferstehung vorstellen? Ach, noch ein Thema, also ne, Tod, Sterben und jetzt auch noch, aber wir werden gleich sehen, es geht um Tod. Wie sollen wir uns die Auferstehung vorstellen? Aber vielleicht fragt ja jemand, wie soll denn das zugehen, wenn die Toten auferweckt werden? Was für einen Körper werden sie dann haben? Wie kannst du nur so etwas fragen? Wenn du einen Samen aussäst, muss er zuerst sterben, damit die Pflanze später dann richtig leben kann. Du sähst nicht die ausgewachsene Pflanze, okay, das müssen manchmal auch machen, ne, aber meistens, ne, im Normalfall ist es eben nicht, sondern nur den kleinen Samen. Ein Weizenkorn oder irgendein anderes Korn. Gott aber gibt jedem Samen, wenn er keimt, den Pflanzenkörper, den er für ihn bestimmt hat. Jede Samenart enthält eine eigene, besondere Gestalt. So könnt ihr euch auch ein Bild von der Auferstehung der Toten machen. Was in die Erde gelegt wird, ist vergänglich. Aber was zum neuen Leben erweckt wird, ist unvergänglich. Was in die Erde gelegt wird, ist armselig. Was aber zum neuen Leben erweckt, ist voller Herrlichkeit. Was in die Erde, was ein Bonbon? Die Sonne, okay. Was in die Erde gelegt wird, ist hinfällig. Was aber zum neuen Leben erweckt wird, ist voller Kraft. Was in die Erde gelegt wird, war von natürlichem Leben beseelt. Aber was zu neuem Leben erwacht, wird ganz vom Geist Gottes beseelt sein. Wenn es einen natürlichen Körper gibt, muss es auch einen vom Geist beseelten Körper geben. Ja, dieser letzte Teil, ne, das ist immer so mit dem Schäufelchen am Grab. Paulus schreibt an die Korinther in seinem ersten Brief über Tod und Auferstehung und ewiges Leben. Und ich habe es ein bisschen verdeutlicht und ich glaube, da ist so diese Zweiteilung in der Blickrichtung drin. Einmal das, was am Boden ist, erstens Blick nach unten und zweitens das, was die Pflanze, das Bild der Pflanze, was wächst, was nach oben gedeiht, übertragen bei der Auferstehung, was in Ewigkeit, für die Ewigkeit vorgesehen ist, bringt den Blick nach oben. Und dann kommt fast unvermittelt die Frage um die Ecke, wie werden die Toten auferstehen? Scheint ja so ein bisschen so ein extra Thema zu sein. Ich weiß nicht, wie viele von uns sich diese Frage tatsächlich schon mal gestellt haben, wie die Auferstehung der Toten passiert. Es gibt verschiedene Bibelstellen, darüber kann man was lesen, aber wie passiert das konkret? Vielleicht nicht, vielleicht eher die Frage, ist das ganz sicher mit der Auferstehung und werden wir die noch zu Lebzeiten erleben oder sind wir dann schon selber entschlafen? Das mit der Auferstehung ist auch so etwas, was man eigentlich gar nicht so richtig verstehen kann, was so unseren Alltag irgendwie prägen würde. Und doch geht es nicht nur um Kopf und Verstand bei diesem Thema. Das mit dem Tod und dem Sterben, das ist schon so eine explosive Sache. Und wie Otti das auch eingeleitet hat, im Großen und Ganzen in unserem Leben hat das meistens nicht so eine große Priorität. Wenn jemand stirbt, klar, ne, dann sind wir alle da, dann erinnern wir uns auch dran und je nachdem, wer stirbt, dann merken wir, dann fehlt auch jemand. Aber so im Allgemeinen wird das Thema gern nach hinten geschoben. Ist auch irgendwie verständlich. Gut, dass es solche Tage wie heute gibt, wo das seine Berechtigung hat, auch über den Tod nachdenken zu dürfen und unsere eigene Endlichkeit vor Augen zu stellen. Na, wir werden hier auf der Erde nicht ewig leben. Die älteste Frau ist jetzt vorgestern 120 Jahre alt geworden. Aktuell Geburtstag gehabt. Das ist so ein 120 ist so ein in der Bibel vorausgesagtes Limit. Und doch suchen wir gerade vielleicht an solchen Tagen wie heute, auch angesichts von Fragen, Unsicherheiten, Unverständnisses, die Orte auf, die Gräber, Allerheiligen war schon so eine Gelegenheit, ne, und dann aller Seelen danach. Elke und ich haben auch so eine kleine Tradition, dass wir da gerne auf den Friedhof gehen, möglichst einen katholischen Friedhof, wenn es schon dunkel ist und das Licht am Meer einfach sehen. Gut, diesmal waren wir ein bisschen krank, da haben wir es im Hellen gemacht, dann hätten wir uns abends nicht mehr aufraffen können. War nicht ganz so spektakulär, aber es ist so eine, ja, normalerweise, ne, würde man nicht auf den Friedhof gehen zu fremden Gräbern, hä? Machst du auch, ne? Gerade um diese Zeit, ne, wenn die Lichter da so sind, das ist schon, ihr auch? Ja, schön. Und trotzdem, trotz aller berechtigten Beschäftigung mit der eigenen Endlichkeit, mit Tod und Sterben, brauchen wir da nicht stehen bleiben. Nicht einfach, ne, froh sein, wie die meisten Menschen, ha, ich lebe noch, ne, so weit geht's auch noch, hab noch ein paar Jahre vor mir im Normalfall, schütteln wir das ab und dann, ne, gucken wir nach vorn im günstigsten Fall. Jetzt kommt der Advent, ne, mit vielen Lichtern, Kerzen, die Städte, überall schießen jetzt Lichtinstallationen aus dem Boden, überall, ne, in Köln, am Tierpark, am Zoo habe ich das jetzt gesehen, überall. Das wäre so der Normalfall, das Thema Tod jetzt endlich hinter uns zu lassen mit diesem heutigen Tag und dann nach vorn zu gucken, aber eben nur die Blickrichtung nach vorn im günstigsten Fall. Advent liegt vor uns, Weihnachten, das wäre es schon. Sondern Gott lädt uns tatsächlich zu mehr ein, den Blick nicht nur nach vorn zu richten, sondern tatsächlich nach oben. Zweitens, Ewigkeitssonntag. Weil unser Blick eben nicht nur immer mal wieder zwischendurch, was auch gut und richtig ist, auf die Erde gerichtet sein soll, auf die Gräber derer, die vor uns heimgegangen sind, wie es oft so heißt, sondern weil uns Gott dazu einlädt, unsere Häupter zu erheben, wie es Luther so ausdrückt, und nach oben zu schauen. Zu einer Ewigkeit, zu Gott selber. Obwohl wir natürlich wissen, dass dieses dreistöckige Modell, ne, hat seine Grenzen. Wir rechnen damit, dass Gott durch seinen Geist in uns lebt, ganz klar. Und trotzdem ist das so ein dreistöckiges Denken. Nach oben schauen bedeutet auf Gott schauen. Und damit das passiert, hat Paulus, glaube ich, auch bei dieser Frage nach der Auferstehung dieses Bild von dem Samen und der Pflanze an die Korinther geschrieben, um das zu verdeutlichen. In diesem Text, in diesem Predigttext. Jesus hat ja auch dieses Gleichnis benutzt. Erst das Weizenkorn, das in der Erde stirbt, vergeht und kann neue Frucht bringen. Dann erst wächst etwas Neues daraus. Und ich kann in diesem Text hier von Paulus an die Korinther, trotz aller Fragen und aller offenen Fragen, die da noch sind, alles, trotz allen Zweifels und Unverständnis, trotzdem etwas für mich erkennen, wo Gott mich und uns einlädt, nach oben zu schauen. Wenn ich diesen Vergleich höre, den Paulus hier benutzt, aus dem Tod wächst neues Leben, aus Niedrigkeit wird Herrlichkeit, aus Schwachheit wird Kraft, es wird etwas völlig Neues entstehen, dann ist mir zu Hause beim Vorbereiten bei diesem Text zum ersten Mal aufgefallen, ups, das betrifft mich ja auch als Mensch. Ich habe bis jetzt diese ganzen Bilder, Vergleiche mit dem Samen der Erde, dass da sterben muss, damit etwas Neues entsteht, immer so ein bisschen aus der Distanz heraus, so eher so als Hobbygärtner. Also ich habe, ne, ab und zu kam mal irgendwelche Samen von irgendwo in eine Werbeangebot, ne, und dann habe ich die Samen irgendwo reingekippt in die Erde und gedacht, ne, habe es wieder vergessen, vielleicht kommt hier irgendwann was und dann erinnert es mich, dass es was geworden ist. Bis jetzt habe ich noch nicht so viel Erfolg gehabt damit. Ja, oder hast du irgendeine Pflanze irgendwo was wachsen sehen? Nee, ne? Ich habe wahrscheinlich nur Unkraut gesät. Die bunte Bienen-Unkrautwiese. Diese schönen Vergleiche habe ich zum ersten Mal erkannt, oh, das betrifft nicht nur die Pflanzen aus der Distanz, die ich vielleicht, wo ich den Samen in die Erde lege, sondern ich bin ja auch wie dieser Samen, bin ich ja auch ein Geschöpf aus Gottes Sicht. Ich empfinde mich nur manchmal so als Krönung der Schöpfung, der Herr über Pflanzen und Tiere und aber eigentlich geht es uns Menschen ja genau wie dem Samen, den wir in die Erde legen. Wenn unsere Zeit hier auf der Erde zu Ende ist, dann gehen wir auch wieder zur Erde zurück, aus der uns Gott gemacht hat, in 1. Mose. Ja, gut, der Vergleich fällt uns ein bisschen schwierig, ne? So, ne? Erde, hä? Wo, ne? Trotzdem, das war mein Aha-Erlebnis bei diesem Text, bei dieser Einladung Gottes. Auch wir werden einmal in diese Erde hineingelegt, wenn wir gestorben sind. Zumindest unser Körper. Und das ist unsere Beerdigungstradition noch. Es wird gerade rasant überholt von Verbrennung und von anderen Alternativen. Trotzdem, dieses in die Erde abgelegt, hineingelegt, damit etwas Neues, etwas ganz anderes geschieht. Etwas in Kraft, in Macht, in Herrlichkeit, betrifft uns Menschen mit unserer Endlichkeit genauso. Und so können wir uns quasi, ja, so wie ein Samenkorn, diesem pflanzlichen Bild auch anschließen und das vielleicht ein bisschen anders sehen. Säen, statt nur begraben zu werden. Wir werden in die Erde gelegt, damit wie ein Samenkorn, damit etwas Neues mit uns entstehen kann. Okay, an der Stelle wächst jetzt keine Steffenpflanze, keine Ottipflanze. Ne? Auch da gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich glaube an diese Dreiteilung der Körper, Seele und Geist. Und der Körper bleibt in der Erde. Und der, ne? Ja. Wir wissen das aus manchen Krimis, wie lange die Knochen in der Erde bleiben, wenn wieder irgendwelche Hunde im Wald irgendwas ausgegraben haben und dann der Krimi sich darum dreht, um die Knochen, die da gefunden worden sind. Der Körper bleibt in der Erde. Aber mindestens der Geist, bei der Seele gibt es unterschiedliche Ansätze, haben die Möglichkeit, zu Gott zu kommen, wenn vorher die Entscheidung dafür getroffen wurde. Aufzuerstehen, einen neuen Körper zu bekommen, nach oben zu kommen, zu Gott, für immer in eine Herrlichkeit. 80 Jahre hier, von der Erde genommen, wieder zur Erde zurückzukommen, werden als ein Wimpernschlag dagegen in Erinnerung bleiben. Sehen, statt nur begraben zu werden, ist ein völlig anderer Ansatz, den wir auch beim Tod eines anderen geliebten Menschen mit hineinnehmen können in die Situation. Damit wir, auch wenn der Blick da noch nach unten gerichtet ist, uns trotzdem hilft, den Blick nach oben zu bekommen, wenn der andere geliebte Mensch diese Entscheidung getroffen hat, vorausgesetzt. Wenn wir den Ausdruck, es wird gesät, ne, so wie das in diesem Text eigentlich heißt, bei Luther, es wird gesät, verwenden, anstelle es wird nur begraben, dann schwingt da etwas mit, was wir vielleicht nicht immer, wenn wir in Trauer sind, so rational einordnen können, aber wo Gott uns einlädt, daran zu glauben, dass das, was danach kommt, mit einer veränderten Blickrichtung auf eine Ewigkeit hindeutet. Wo du als Persönlichkeit die Möglichkeit hast, diese Ewigkeit verbringen zu können. Trotzdem, die Begrenzungen unseres Lebens durch den Tod macht gerade deswegen das Leben eigentlich besonders wertvoll, unendlich wertvoll. Und es bleibt, auch wenn der Körper stirbt, es bleibt diese Hoffnung auf Gott. Es bleiben am Ende Glaube, Hoffnung, Liebe. Es bleibt dieser rote Faden der Liebe Gottes, auch wenn der Körper stirbt, dass wir, unser Wesen, unsere Persönlichkeit, die Möglichkeit haben, in die Ewigkeit zu gelangen. Auch wenn wir das vielleicht nicht oft im Alltag präsent haben. Und gerade im Leid und angesichts von Trauer es schwierig ist, diese andere Blickrichtung sich aufzurufen. Ich habe von Beerdigungen gelesen, da haben Leute ganz bewusst weiße Kleidung angezogen. Ja, Christen aus der Gemeinde, wo jemand gestorben ist. Kann natürlich, gerade wenn ich mir so im ländlichen Bereich das vorstelle, auf unendlich Missverständnis, ne, bei anderen Menschen fallen. Da trägt man doch nichts Helles, weiß schon mal gar nicht. Ne, und wir wissen, wir ahnen, warum die das, ne, was die damit ausdrücken wollten. Die waren vielleicht ganz unter sich, keine Ahnung. Manchmal erst in der Rückschau auf lange Jahre vielleicht ansatzweise können wir sehen, dass Gott das trotzdem vorbereitet hat, diese Einladung zu dieser anderen Blickrichtung. Und so strahlt auch bei diesem Beerdigungstext Gottes Einladung durch und lädt uns ein, mit Glaube, Hoffnung und Liebe eine andere Blickrichtung vom Boden, vom Blick auf das Grab zu bekommen, nach oben in eine Ewigkeit, die auf uns wartet, die nicht irgendwann schließt, 18 Uhr, was auch immer, sondern die ist offen, die bleibt offen. Zum Abschluss eine Geschichte von zwei Mönchen, die sich immer wieder diese Frage gestellt haben, was kommt nach dem Tod? Ich meine, ein Mönch sollte eigentlich sich nicht die Frage stellen, aber in der Geschichte fragen die sich das eben. Wie wird das sein bei Gott im Paradies, auf der anderen Seite, in dieser Ewigkeit? Und sie haben sich überlegt und ausgemalt und haben einen Deal gemacht, eine Absprache getroffen, weil sie eben da keine Antwort gefunden haben. Keine Ahnung, haben sie keine Bibel? Und die haben sich verabredet, der erste von den beiden, der zuerst stirbt, sollte dem anderen im Traum erscheinen. Und entweder das lateinische Wort Talita sagen, Talita, das bedeutet so viel wie, so ist es, genau so, wie Amen, so ist es, Talita. Oder Alita, anders, nee, es ist alles ganz anders, also anders. Entweder Talita, genau so, wie wir uns das so gedacht haben, ist es in der Ewigkeit, oder Alita, doch ein bisschen anders. Schließlich stirbt der erste von beiden und tatsächlich erscheint der andere ihm im Traum. Und der sagt, Totalita, Alita, also um das noch mehr zu, also der sagt nicht nur Totalita, Alita, sondern der benutzt, also das, ne, noch, das ist eine Steigerungsform. Es kommt auf die Steigerung an. Totalita, ich habe auch kein Lateinisch gehabt, aber Totalita, Alita bedeutet nicht, es ist ein bisschen anders oder es ist genau so, sondern es ist ganz anders. Völlig anders, als wir uns das gedacht haben. Ganz anders, als sie sich das gedacht haben, doch nochmal viel grandioser, als wir uns das vielleicht auch vorstellen. Ganz anders, als wenn wir mit Trauer, verständlich, Zweifel, Fragen manchmal zurückbleiben. Wenn Menschen um uns herum auch krank werden, sterben und wir irgendwann auch dran sind. Bleibt die Möglichkeit, bleibt diese Hoffnung, nicht als Vertröstung, sondern als Einladung, wenn wir noch im Leben stehen. Den Blick nach unten, zu den Toten, dann aber auch wieder nach oben zu schauen. Auf Gott, der in der Herrlichkeit auf dich und mich wartet und sich freut, wenn wir uns zu ihm einladen lassen. Amen.